Das berührt mich schon. Das habe ich noch nicht in einer Gemeinde je kennengelernt, dass es solch eine Bibelstunde gibt. Die Bibelstunden sind das Herzstück einer Gemeinde. Gottesdienste werden viele gehalten, aber das ist ganz wunderbar. In so vielen Gemeinden sind die Bibelstunden aufgegeben. Und das ist schön, dass Sie dieses herrliche Zusammentreffen hier nutzen. Und auch angesichts der vielen Termine jetzt vor Weihnachten, unter dem Wort Gottes zusammenzukommen. Ich bin ja viel in der Welt unterwegs gewesen und habe immer beobachtet, dass es in Deutschland etwas ganz Besonderes ist, wie man Advent feiert. Alle wissen um die Adventssonntage, aber das Feiern der Adventssonntage, das hängt ganz eng zusammen mit der großen Tradition auch dieser großen Adventsverheißungen aus dem Alten Bund, die uns da immer wieder lebendig werden. Die Gestalt von Johannes dem Täufer, auch der Einzug Jesu in Jerusalem und was wir alles in diesen Adventstagen immer wieder bedenken. Und deshalb möchte ich Sie einfach bitten, in diesen Tagen ganz besonders wach zu sein, denn wir beobachten ja, wie alle Menschen um uns her, wie gottlos sie auch sein mögen, berührt sind von der Weihnachtsfreude. Urteilen Sie nicht so schnell negativ. Die Leute können doch nichts anderes, als dass sie jetzt noch gucken, dass sie die Einkaufsmeilen bevölkern und einkaufen. Aber dass Sie in diesen Tagen wissen, auf was es ankommt. Müssen Sie wissen, dass überall in der Welt etwas anderes ist, dass es die Geschenke an Weihnachten in der dritten Welt nicht gibt. Wissen Sie das? Es gibt keine Weihnachtsgeschenke. Ich habe das nie erlebt in Afrika, auch nie in Asien erlebt, dass man sich an Weihnachten etwas schenkt. Das ist bei uns eine Last geworden. Aber was in der dritten Welt immer üblich ist, dass am Heiligen Abend und am Christfest die Gemeinde ihre Kirchen verlässt und auf die Marktplätze zieht und das Jesus-Evangelium der Welt verkündigt. Euch ist der Heiland geboren. Das sind die großen Evangelisationsereignisse der Gemeinden. Das müssen wir der Welt sagen. Und ganz besonders, wenn es um diese Bilder geht, ums Licht heute Abend. Klingt natürlich wunderschön im Alten Bund schon an. Und das ist ja eine Verheißung, die eigentlich eine Endzeitverheißung ist. So wird es sein im vollkommenen Gottesreich. Die Herrlichkeit Gottes und dann die Losung, die wir heute noch aus dem gleichen Kapitel haben. Der Herr wird ein ewiges Licht sein und dein Gott wird ein Glanz sein. Die Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht den Schein verlieren. Der Herr wird ein ewiges Licht sein und die Tage deines Leidens sollen ein Ende haben. Wir haben in diesen Tagen eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir nicht stehen bleiben bei diesen einfachen Bildern vom Licht. So schön das ist, dass wir uns Kerzen anzünden. War gestern überwältigt, wie er die schöne Dekoration hier sah im Haus. Es ist ja wunderbar, wie es leuchtet. Aber das Wichtige müssen wir den Menschen sagen, warum wir diese Lichter anzünden und wie das ist mit dem Lichtwerden. Denn der größte Irrtum bei den Menschen, mit denen wir zusammenleben, ist, dass sie meinen, wir können dieses Licht selber machen. Oder wir sind dieses Licht. Das findet man bis hinein zu vielen Christen, die sagen, ja, das bin ich doch, ich will ein Lichtträger sein, ich will Freude machen in diesen Tagen. Und deshalb will ich mit dem zweiten Teil dieses Wortes anfangen, der nicht im Kanon drin war. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich. Ist das denn wahr? Ja. Wir sind doch alle schockiert über die 27 Opfer des Amokschützen. Ist das denn möglich? Und wenn man alle Waffen der Welt verbietet, gibt's das in unserer Welt, dass das Böse triumphiert? Man muss nur ein Kindergesicht ansehen. Es war in meinem Dienst in der Gemeinde mir immer so schrecklich, wenn ich Kinder beerdigen musste, auch so. Gehen Sie mal in die Kinderkliniken, gehen Sie auf die Leukämieabteilung des Kinderkrankenhauses. Da liegen Sie mit 8, 9 Monaten da. Da können Sie bloß nur heulen. In welch einer Welt leben wir eigentlich? Finsternis bedeckt das Erdreich. Gehen Sie einmal in die Psychiatrie. Ich habe einen Freund, der mich viel begleitet hat, der am Reichsgotteswerk vorsteht. Seine Frau hat seit 50 Jahren Depressionen und ist über anderthalb Jahre jetzt in der Psychiatrie, in der Klinik. Da kann ich nicht mehr weiterreden. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Jetzt können Sie alles aufzählen von denen, die unter den Schmerzen leiden. Wir meinen immer, wir könnten mit einem Wörtchen, das wir schnell sagen, oder mit einem Kärtchen oder einer Kassette oder irgendwas, das geschwind vertreiben mit einer Flötengruppe, dass wir zunächst einmal uns drunter beugen. Wir sind in eine Welt hineingestellt, die dieses Leiden auch verdrängt. Und ganz besonders unsere Christenheit in unserem Land verdrängt das Leiden und macht, als ob Wellness und Lust und Freude und Glück und Gesundheit alles wäre. Bis hinein in unsere Gemeinden treibt sich diese schreckliche Verdrehung der biblischen Aussagen herum, als ob Jesus alles Leid wegnehmen müsste. Wo gibt's denn das? Wo die Bibel voll ist von Leid. Wo ein Hiob sagt, so merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz umgeben hat. Er hat mir meinen Weg vermauert, dass ich nicht hinüber kann, und hat Finsternis auf meinen Steg gelegt. Er hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt genommen. Er hat mich zerbrochen um und um. Und das leiden viele Christen durch. Und dann denken wir natürlich an die große Schar derer, die heute in iranischen Gefängnissen sind, bloß weil sie als Muslime zu Jesus gefunden haben und das Todesurteil haben, das ist nicht das Schlimmste, sondern dass man sie quält und foltert, widerrufe, sagen, ich kann von Jesus nicht lassen. Herr, kannst du dieses Leiden dieser Welt so lassen? Und ich bin so froh, dass Jesus gelitten hat, als er in dieser Welt war und dieses Leid gesehen hat, das um uns her ist. Wenn Sie einmal denken an das wirtschaftliche Chaos in vielen Ländern, an die unendliche Armut. Sagen wir, 1,3 Milliarden Menschen können nie in ihrem Leben ein Glas sauberes Wasser trinken. 1.300 Millionen Menschen. Und da sterben die Kinder weg wie Mucken, bloß weil sie die Infekte in sich hineinsaugen. Und wir tun so, als ob wir es ändern können. Wir können es doch gar nicht ändern. Es wird mit jedem Tag noch schlimmer. Und sogar noch durch die Entwicklungshilfe wird es oft noch schlimmer. Und die Korruption und die Ehezeuche und der Abgrund. Und am allerschlimmsten ist die geistliche Finsternis, die Magie und der Aberglauben und der Dämonenkult und was alles bei uns da ist in unserer Welt. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und wir sollten nie so machen, als ob wir das lösen könnten. Wenn Sie jetzt in Ihrer Familie einen schweren Krankheitsfall haben, Sie halten es doch auch kaum durch, bis zur letzten Minute an diesem Sterbebett zu sitzen. Weil wir uns so hilflos fühlen, so völlig ohnmächtig. Und darum ist es eine ganz, ganz große Verheißung, dass hier steht, aber über dir geht auf der Herr. Das hat die Bibel uns angekündigt, das Wort Gottes, und das Wort Gottes ist wahr, und Gott hält sein Wort, dass er dies wahr macht in den Stunden, wo wir sagen, Herr, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Ich halte das nicht durch, und dann erscheint ihnen der Herr, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und das ist der Grund, warum ich auch noch mal ganz klar sagen will, dass Gott in unserer Mitte nicht alle Nöte wegnimmt, sondern dass wir durch viel Bedrängnis und Drangsal ins Reich Gottes gehen. Und dass viele um uns her, auch liebe Mitchristen, es wird wahrscheinlich gar keiner in diesem Raum sein, sogar inklusive der jungen Leute, der nicht etwas ahnt von dieser Finsternis bis hinein in unser eigenes Herz. Die schlimmste Finsternis ist, dass wir in einer Gottesferne leben, weil wir uns immer wieder in die Klauen des Teufels hineinreißen lassen. Und dann ist die Sünde so mächtig. Ich weiß noch, wie ich in einer norddeutschen großen Gemeinde, einer Großstadt, einer charismatischen Gemeinde bei einer Aussendung dort die Predigt halten musste und sagte, da ist nichts von Licht in mir. Ich will es Ihnen bloß heute Morgen sagen. die große Finsternis der Dunkelheit, wo der Teufel über uns Macht hat und uns im Zweifel hält und uns verführt und von Jesus wegzieht. Aber über dir geht auf der eine Verheißung, eine Zusage. Du kannst das erleben und du kannst das erfahren, dass er zu dir kommt und dass er dieses wahr macht. Ich möchte nur drei Dinge herausheben einmal. Das Leiden als die große Finsternis. Nie hat ein Mensch eine Antwort aufs Leiden geben können. Nur Jesus durch sein Kreuz. Und er kann durch sein Kreuz dein Leiden zum Segen machen. Das andere ist die Schuld. Kein Mensch kann die Schuld eines anderen wegnehmen. Ich habe lange mit einem jungen Mann gerungen. So wie junge Leute heute mit seiner Freundin ist er losgefahren, einen großen Trip gemacht mit dem Auto. Und einen Moment unaufmerksam, das Auto hat sich überschlagen. Und er stand da. Und die Freundin den Tod unterm Auto rausgezogen. Ich kann überleben, sagt er mir. Und ich darf ihm sagen, Jesus hat eine Schuld getragen. Er kann es doch gar nicht fassen. Und als er es fassen konnte, da ging die Sonne in seinem Leben auf. Ich habe selten einen Mensch gekannt, der so zu einem Wohltäter und Helfer überall in der Welt wurde. Weil Jesus Schuld wegnimmt. Er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Kein Mensch kann Schuld wegnehmen. Kein Psychologe kann ihnen Schuld ausreden. Aber Jesus hat sie getragen mit seinem Leib. Und er kann sie auslöschen und wegnehmen. Das Letzte ist der Tod. Es gibt doch gar keinen unter uns, der nicht vor seinem eigenen Sterben Angst hat. Man kann so flotte Sprüche machen und sagen, es wird mal schön, wenn ich sterben darf. Aber wenn sie davor stehen, kommt das ganze kreatürliche Grauen heraus. Wenn Sie nicht auf den Todesüberwinder Jesus sehen, der den Tod besiegt hat. Und darum ist das in einer Gemeinde so wichtig, dass wir immer wieder davon sprechen. Ich weiß, neulich sagt ein junger Mann zu mir, ich will kein Lied mehr singen, der vom Krieg handelt. Ich sage, das musst du aber verstehen, dass in den schlimmsten Katastrophen des deutschen Volkes Gott am meisten Herrlichkeit ausgestreut hat, in dieser unsagbaren Katastrophe der Pest und Kriegszeiten des Dreißigjährigen Krieges. Und da zehren wir noch heute davon. Als diese Leute zerbrochen waren mit allem, was sie konnten und immer weiter wussten. Ich muss an das Städtchen Kalf da drüben denken, im Januar, das kann man sich jetzt vorstellen, wenn es kalt ist, wo die Truppen kamen und dann die ganze Stadt niedergebrannt haben. Die Leute haben sich in die Wälder geflüchtet. Wie können sie überhaupt noch überleben? Da war keine Hoffnung mehr da. Und dann haben sie auf einmal Lieder gesungen. Aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Adventslieder. Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, ja, da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Aller Trost und alle Freude ruht allein in Jesus. Allein in Jesus. Und dann ist gar nicht wichtig, was wir schenken und was wir sonst noch geben. Wie kann das denn geschehen, dass diese leidgeprüften Leute um uns her Jesus begegnen? Einer meiner Brüder, der im Geschäftsleben war, der hat jetzt im Alter eine fast panische Leidenschaft. Wir sind neulich dort in den Weinbergen von Fellbach, dort im Rotenberg, spazieren gegangen. Da hat er wildfremde Menschen angesprochen und er macht das immer sehr geschickt. Worauf setzen Sie eigentlich Ihr Vertrauen? Ich wollte das gern von Ihnen wissen. Hätten Sie mir einen Rat? Vertrauen Sie den Politikern noch? Und was kann man überhaupt in unserer Welt noch haben? Er will Sie nicht belehren. Er sagt, dann schließlich haben Sie auch schon mal mit Jesus Erfahrungen gemacht. Ganz schlicht. Nicht zur Kirche eingeladen und nicht irgendwas verteilt, sondern ich denke, wir sollten es beide mal probieren. So sagt er dann mit Jesus. Der hat ein Wort, das für alle Situationen trägt. Und sein Leben, das ist so groß, dass es alle Nöte dieser Welt überwinden kann. Und dass wir es wieder wissen, nicht von Gott reden und nicht sagen, ich möchte den Leuten sagen, wie gut ich bin oder ihnen zeigen. Ich will mit meinem Mund das machen, denn das hat Jesus von uns gewollt. Ihr sollt meine Zeugen sein. hinzugehen zu den Menschen und von seinen Namen zu bekennen. Seinen Jesus-Namen, seinen Heilensnamen, seinen Retternamen. Und das ist wunderbar, wie das an ganz vielen Stellen der Bibel ja kommt. Es kommt schon in den Psalmen. Beim David spielt es eine Rolle. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der ahnt das schon im alten Bund. Das Einzige, was mich in dieser Welt noch auf den Füßen hält, ist nicht mein gutes Können und mein Erfolg oder meine Wesensart oder meine Gaben, sondern der Herr, der barmherzige und gnädige Herr in den Schrecken seines Lebens. Das ist Psalm 27, im Psalm 18 heißt Vers 29, der Herr macht meine Finsternis Licht. Sonst komme ich nicht weiter und habe keine Antwort drauf. Auf einer Freizeit sagte mir mal ein Feuerwehrhauptmann, wissen Sie, auch im Urlaub, ich brauche mein Handy. Meine Männer sind toll. Wenn die, ich glaube, es war da oben in Pfalzgrafenweil, auf der Strecke nach Freudenstadt auch so schwere Autounfälle passieren, wenn man da bergen muss. Aber meine Männer können das nicht, wenn Kinder da sind, die umgekommen sind. Da bricht ihnen das Herz. Und uns bricht das Herz oft, wenn wir das erleben in unserer Nähe, wie viel schreckliches Leid geschieht, wie Menschen schwere Nöte tragen müssen. Bitte nicht schnell was auf der Lippe haben. Aber dass sie das mit denen aushalten und tragen und dort sind und sagen, ich halte das mit dir durch, ich gehe mit dir diesen Weg. Wenn einer durch die Zeitung geschmiert wird und verhöhnt wird, weil er vielleicht was ausgefressen hat, gehen Sie dorthin. Ich weiß noch in meiner Gemeinde, wo es in der Tagesschau kam, wenn man steckbrieflich gesucht hat bei der Bader-Meinhof-Bande. Und da war die Oma in meiner Gemeinde. Und da bin ich den Abend noch runtergegangen. Das brauchen die Leute. Und dann kann man nur sagen, jetzt sagen wir die ganze Not, Jesus. Denn der muss jetzt zu uns reden. Und das ist in der Adventszeit das ganz Besondere und in der Weihnachtszeit. Albert Schweitzer war ein ganz liberaler Christ. Das kennen viele der Heutigen immer, war er ein Wohltäter in Lambarene mit seiner Krankenhausarbeit. Er war ein großer Theologe, ein großer Orgelspieler und hat sein Leben geopfert dort in Afrika. Er hat vom christlichen Glauben nicht viel gehalten. Er war auch nicht überzeugt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Aber er schreibt in seinen Briefen aus Lambarene, die Afrikaner hat nur einer verstanden, das war Paul Gerhardt. Und er hat gesagt, ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stand in Spott und Schande, du kommst und machst mich groß. Und das möchte ich den Afrikanern verkünden. Schade, dass er es ohne Jesus probiert hat. Das geht ja gar nicht. Aber das ist die herrlichste Botschaft, die Sie heute verkünden können. Das Größte, was in unserem modernen Deutschland heute unseren Mitmenschen erzählt werden kann. Niemand versteht dich als Jesus. Jetzt muss ich Ihnen sagen, ich war 40 Jahre Gemeindepfarrer und heute besuchen wir auch noch schwer kranke Leute und benutzen die Gelegenheiten. Jedes Mal habe ich mich geschämt, dass ich nicht mehr tun konnte. Ich hätte gern die Kunst einer Krankenschwester gehabt und hätte den Kranken gern das Betttuch zurechtgezogen und die Falten weggemacht und sie beigestanden. Ich wäre gern ein Arzt gewesen, hätte eine Therapie verschrieben. Aber bloß dorthin zu stehen und sagen, ich möchte dir ein Wort Gottes sagen. Aber ich habe es jedes Mal erlebt, dass die Leute zu mir gesagt haben, das war das Allergrößte, was sie mir gegeben haben. Auf der Intensivstation, wo die Leute in der größten Schwachheit waren. Das herrliche Wort Gottes, weil das Wort Gottes lebendig ist, weil der Geist Gottes im Wort Gottes wirkt und das dürfen sie erleben. Nicht ein hergeplappertes Bibelwort, über dem sie gerungen haben, sagt Herr, lass das Wunder geschehen. Auch über spöttischen Menschen. Skeptischen Menschen, zweifelnden Menschen. Und dann haben sie es erlebt, wie an Gräbern plötzlich Menschen getröstet waren, weil sie die Herrlichkeit von Jesus, da sind sie begegnet. Und das wünschen wir uns in diesen Weihnachtstagen. Zacharia sagt das in deinem Lobgesang, Er will erscheinen, dieser kommende Heiland Messias, denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Niemand kann das, aber Jesus tut es. Durch den treuen Dienst unseres Zeugnisses tut er das und erfüllt dies auch. Und das können wir erleben, wie dieses Licht anbricht. Und jetzt ist so schön in diesem Wort, in diesen ersten zwei Versen wird ja schon ein Einblick gegeben, wie dieses Licht hineinstrahlt in diese ganze Welt. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Dort ist schon von der Endzeit gesprochen, über dem vollendeten Israel, wenn einmal die Weltvölker herziehen. Aber das Wunderbare ist ja passiert. Jetzt kommt es mit der Predigt vom Rainer Wörz am Sonntag, als die Magier aus dem Osten hergezogen sind. Und da hat sich ja schon erfüllt, an der Krippe, dass die Weltvölker sagen, das ist das Einzige, was uns weiterhilft. Das Einzige, was wir suchen. Wir saßen heute Mittag beim Kaffee und es ist schön, wenn man Gespräche führt und jemand hat sich interessiert über meine Missionstätigkeit. Ich habe dann ein wenig erzählt, was dort in China abläuft. Und dann sagten die ja, ist das wirklich wahr? Ist das nicht übertrieben, dass es so ein gewaltiger Aufbruch ist? Kein bisschen übertrieben. Der Jesushunger in China ist so riesengroß, weil die Menschen nicht nach Brot hungern und all dem, was der Sozialismus gibt, sondern nach einem Heiland und nach einer Erlösung. Und die schreien nach Gott. Und das bricht erst auf, dort auf einmal. Und wir sind blind bei uns im Westen. Wir meinen, wir müssen irgendeine Attraktionen in unsere Kirchen hineinbringen, statt dieses herrliche Evangelium zu den Menschen zu tragen. In ihrer großen, ausweglosen Not, in ihrer Verzweiflung. Und dann ist das so schön, dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt. Ich empfinde das als ein ganz großes Vorrecht, dass wir heute erleben dürfen, wie aus der Welt, der großen Völkerwelt, überall die Menschen kommen, und die Jesus suchen und nichts anderes. Im Moment ist es ganz überwältigend. Hoffentlich haben Sie mal die Gelegenheit dabei zu sein in den Zigeunergemeinden Rumäniens. Das glauben Sie gar nicht. Und die Zigeuner sagen alle, wir sind das schlechteste Volk der Welt und wir haben alle betrogen und wir sind im Okkultismus drin und wir klauen, was wir können und in der Magie und überall. Aber der Heiland Jesus führt uns heraus aus der Finsternis. Von ihnen hat noch nie einen Zigeuner evangelisiert. Aber das hat der Herr getan, er ist ihnen nachgegangen, so wie den Indianern nachgegangen ist in Südamerika. Und dann werden die Letzten auf einmal an den Hecken und Zäunen werden geholt, weil das Evangelium von Jesus, diese Freudenbotschaft, der Heiland, der meine Finsternis Licht macht, das Große ist, was er mir geben kann und was er mir geben will, was mein Leben hell macht. War jetzt so schön bei der Beerdigung meines Bruders in Korntal, kommt eine junge Frau auf mich zu und sagt, ich wurde von ihrem Bruder in Schondorf konfirmiert, aber sie ahnen gar nicht, was mein Leben war. Sie lebt in Norddeutschland und sagt, ich bin so tief durch die ganzen esoterischen Dinge durchgegangen. Sie war so erfüllt, ich sage, sie brauchen mir es gar nicht erzählen. Und sagen, nur Jesus hat mich herausgeholt. Das war es, das Büchlein Jesus, unser Schicksal. Sagt, ich habe wieder klar gesehen. Sie ahnen nicht, was das für Dunkelheiten sind und für Grausamkeiten. Leute, die wir konfirmiert haben, fallen in die Finsternis und nur einer kann sie lösen, die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Ja, jetzt, was muss man denn tun? Mache dich auf, werde Licht. Was ist denn gemeint? Ich kann das Licht nicht anzünden. In den Poesiealben stehen ja so schöne Vers, in der Welt ist dunkel, leuchten müssen wir, du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Es wäre ja so schön, wenn wir leuchten können. Das bilden wir uns immer wieder ein, es ist Trug und Heuchelei. Aber das hat der Apostel Paulus uns so klar gemacht, darum hilft uns das Wort Gottes so viel. Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, am Tag der Schöpfung. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Mein Leben ist nicht Licht, sondern mein Leben ist Finsternis. Aber darum ist so wichtig, dass ich Licht werde. Adventszeit ist eine Bußzeit. Ganz auch schön, dass wir jetzt Abendmahl feiern. Dass wir ablegen, sagen Jesus, Ich will das loshaben bei mir jetzt, ganz viel konkrete Dinge, die Spannungen, den Streit, das Unrecht, das drin war, Schmutz, böse Gedanken, Leidenschaft, Neid und Geiz, nimm's weg, Herr. Damit Jesus in dir wohnen kann. Das ist ja ganz toll, dass es um diese herrliche Verbindung geht. Ich muss in deinem Haus einkehren. Wir hätten das nicht für nötig gehalten, aber Jesus sagt, ich muss. So hat er beim Zelt gesagt, ich muss das. Sonst hat es alles keinen Wert. Eine Frömmigkeit, die bloß in Ritualen läuft oder in verklärten Augen oder zusammengekniffenen Augen, das ist nicht das, was Jesus will. Er will unseren Willen haben. Er will in unserem Herzen sein. In unserem Zentrum will er das haben. Dort will er seine Herrlichkeit sichtbar werden lassen. Was ist denn seine Herrlichkeit? Voller Gnade und Wahrheit. Gnade? Ah ja, das wissen wir. Vergebung, die uns immer wieder bewegt. Alles hat er mir erlassen, alles kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuldensünde trug er dort für mich auf Golgatha. Bis in meine Todesstunde hinein ist das die Herrlichkeit von Jesus über meinem Leben. Wir brauchen uns gar keine großen Worte machen, was wir sind, sondern was Jesus aus uns machen will, was er machen will, das Hoffnung. Er will etwas Neues machen, was völlig total Neues, eine total neue Kreatur. Lass Jesus in dein Leben hinein. Das ist die Herrlichkeit, die er ausbreitet, voller Gnade und Wahrheit. Was hat er aus Menschen schon geformt? Das ist für mich auch der Grund, warum ich gar nicht so viel halte, was Leute oft so denken, was ich beisteuern kann durch meine Gaben. Ich habe immer wieder gestaunt, wie der Herr Leute benutzt hat. Denen hätte ich nicht viel zugetraut. Unter uns sitzt ein früherer Oberstudienrat, der hat mir es erzählt, durch welchen Mann er zum Glauben, den habe ich in der Gemeinde kennengelernt. Den hat niemand in der Gemeinde ernst genommen und sagt, der hat mich zu Jesus gebracht, damals, als er Jungschar gehalten hat. Ein Fabrikarbeiter. Toll. Weil Jesus das macht, er hat das immer getan. Überwältigen mit schwachen Werkzeugen, wie du und ich das bin. In der Herrlichkeit dieser Adventszeit. So eine Maria, was war sie denn? Benützt. So wie er dann die anderen benutzt hat. Keiner von denen hat eine Bibelschule besucht oder war irgendwie vorgebildet. Aber der Herr hat gesagt, ich will mit dir sein. Und ich will dich segnen. Und die Herrlichkeit des Herrn ging mit ihnen. Und das wünsche ich jetzt ihnen auch für diese Adventszeit. Dass die Herrlichkeit des Herrn über ihnen aufgeht. Dass sie das erfahren. Und dass wir das benutzen und sagen, ich möchte jetzt einmal zunächst auch bei mir dieses Licht aufleuchten lassen. Und das ist ganz wunderbar, wenn man Stück um Stück dieses Licht in sein Leben eindringen lässt. In seine Gedanken, in seine Worte, in sein Herz. Ihr wart früher Finsternis, sagt der Apostel Paulus. Jetzt seid ihr Licht, wandelt, seid Kinder des Lichts, lebt doch in diesem Licht, in diesem Jesuslicht. Und hab nicht teil an den dunklen Werken der Finsternis. Bleib da drin und lass dieses Licht weiter in deinem Leben leuchten. Und das ist so herrlich, auch am Anfang des Johannesevangeliums noch einmal, das so schön aufgenommen, Johannes 1, wenn Sie es in Ihren, wer eine Bibel dabei hat, das ist immer wieder schön, andere können es auswendig, wo das ja so schön beschrieben ist. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es ist einfach toll, dass das Licht stärker ist als die Finsternis. Aber das gilt nur bei Jesus. Der Teufel kann seine Strahlkraft nicht kein bisschen vermindern. Im Gegenteil, je finsterer die Finsternis ist, umso heller leuchtet sein Licht. Und dann im Vers 9, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Für uns spielt das eine ganz wichtige Rolle. Gesundheit, für uns spielt es eine ganz wichtige Rolle. Geld, wir können uns das ja gar nicht vorstellen. Die armen Menschen in der Welt, der zeilonesische Evangelist D.T. Niles hat das so schön erzählt, wie so ein Taifun gewütet hat. Und er hat sich, nachdem der Taifun vorbei war, gleich aufgemacht in dieses Gebiet und sein Herz war gebrochen. Sagt, was soll ich denn den Leuten bringen? Keinerlei Kleidung hat er da, keine Dachplatten oder was, dass sie ihre Häuser wieder aufbauen können, kein Zement. Und so hat er sich selber so schwach und hilflos gefühlt. Und dann tritt die erste Frau vor ihrem zerfallenen Haus, steht da und sagt, Pastor, was wäre jetzt, wenn wir keinen Heiland hätten? Wissen Sie, dass das nicht Armut ist, sondern Reichtum? Ich kann es nicht mehr hören, wenn in den christlichen Blättern drinsteht, wir wollen nicht bloß Seelentrost den Menschen geben, sondern wir wollen auch ihnen materiell helfen. Was ist denn das? Das tun wir doch alle. Sie sind doch überall tätig mit ihrer materiellen Hilfe. Aber das Allergrößte ist, dass den Menschen die Augen geöffnet werden und sie in Zeit und Ewigkeit den Heiland und den Retter haben. Seelentrost, sagen da manche. Das Allergrößte. Wenn Sie heute Abend über dem Jammer Ihres Lebens den großen Trost Ihrer Seele gefunden hätten, die große Freude aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christus. So ist in einem herrlichen Adventslied. Aber dann, auch bei Paul Gerhardt ist das dann so schön mit seiner bitteren Lebenserfahrung, der ja alles ausgekostet hat, der das dann so schön sagt, die ihr arm seid und Elende, kommt herbei, füllet frei eures Glaubens Hände. Das sind lauter so Verse, die man sagen kann, das ist gerade für solche Leute, die in der Traurigkeit und im Todesschatten sitzen und nimmer weiter wissen, dass ich das erfahren darf. So merkwürdig, ich habe vorher selber noch mal in unserem eigenen Buch nachschlagen müssen, ein Rist sagt, alle Lieder hat mir das liebe Kreuz ausgepresst. Das liebe Kreuz. Warum ist das lieb? Weil es von Jesus umfunktioniert wird, um uns erst recht in sein Licht zu führen. Und das dürfen Sie mittun, auch wenn Sie sich die Tränen aus den Augen wischen. Es geht uns ja immer hart in die Seele, mir selber noch mehr als Ihnen oft. Wie das ist, wenn Menschen leiden. Aber dass wir da Handlanger sein dürfen. Wir hatten in unserer Gemeinde zwei Männer. Und Sie wissen, Männer können, wenn sie nicht gläubig sind, oft sehr hartherzig Jesus verleugnen. Zwei Männer. Und beide haben Jesus den Heiland gefunden über dem Tod ihrer Kinder bei Verkehrsunfällen. So irrational. Aber so macht das Jesus. Und das versteht man nicht. Dass der Herr auf einmal dann sein Wort sprechen lässt, wo wir es gar nicht mehr verstehen. Ein Johannes Falk, der ein Zyniker war und ein Spötter, ein Satiriker der großen Welt, ein Freund Goethes in Weimar. Alle sechs Kinder verloren, bis er singen konnte, O du Fröhliche, o du Selige, Welt ging verloren, Christus geboren. Das hat dieser Mann gedichtet, weil er gewusst hat, was zählt. Und wie viel hat er es ins Herz singen können? Aber es ist tatsächlich so, die Welt ist verloren. Die Welt ohne Jesus kann uns gar nichts geben. Heute ist es so schlimm, dass wir Christen immer wissen, wie die Herrlichkeit von Christus in unsere Welt kommt. Durch das schlichte Bezeugen, durch das Mittragen der großen Not und dadurch, dass wir zunächst einmal selber voll Licht werden. Und das betrifft mich auch, ist mir auch so wichtig im Blick auf die Weltmission. Das ist dort schon angedeutet. Die Weltmission ist für uns der größte Ermutiger, weil ja in der Weltmission ist natürlich alles heute auch noch mit eingedrungen und mit eingegangen. Aber das war eigentlich in der Weltmission immer klar. Wir haben eine Botschaft. Ein Schrei für Jesus zu tun. Menschen zur Umkehr zu bewegen. Das darf ich Ihnen sagen, in allen Missionsländern, erst recht in den 31 Ländern der großen Christenverfolgung, ist das Jesuszeugnis viel eindeutiger als bei uns. In Nordkorea und in Laos, in Kambodscha, in Usbekistan, in Kuba. Nur das eine Zeugnis und erst recht bei den Muslimen. Jesus, und ich will seine Liebe bezeugen, und er hat mein Leben reich gemacht. Ohne Jesus kann ich nicht mehr leben, das ist alles. Die Herrlichkeit des Herrn geht heute auf, wir müssen bloß die Augen aufmachen. Und ich wünsche, dass Sie das auch in Ihre Gemeinden hineintragen, wie das Licht leuchtet und dieses Licht so viele Menschen erhält und erfüllt. Ich war einmal in einer ganz abgelegenen Provinz in Nordostindien. Das kann man nur auf der Karte überhaupt verstehen. Es gibt einige indische Provinzen, die liegen hinter Bangladesch. Es gibt nur einen ganz schmalen Korridor. Der Zutritt war über viele Jahre überhaupt nicht möglich. Ich habe alles probiert, weil dort ganz viele Christen leben. Und da traf ich in einer Bibel schon einen Mann, der kam aus Arunachal Pradesh. Das ist auch schon eine Provinz dort hinten. Und der sagte, wenn ich nach Hause komme und meine Eltern sterben, ich muss sie beerdigen. Und bei uns ist die Sitte so, dann muss ich die Zauberpriester holen und die Dämonen. Kulte werden losgehen, das ist der Brauch, wenn ich das durchbreche. Aber ich kann das nicht mehr, weil ich Jesus gehöre. Und wenn ich bin in Arunachal Pradesh, gibt es vielleicht kaum 1% Christen. Eine so kleine Minderheit, wahrscheinlich noch weniger. Und sagt er, und ich will diesen Weg gehen, mein ganzes Leben soll ein Zeugnis für Jesus sein. Und ich will Menschen herausführen aus dieser Welt ohne Hoffnung, in dieser Trostlosigkeit, und sie müssen es durch mich erfahren. Bet für mich, dass sie mich nicht totschlagen. Wenn ich das kulturelle Erbe verleugne und das nicht mitmache, was von mir gefordert ist als Sohn. Und das ist für uns so eine Ermutigung. Sei du ein Jesuszeuge an deinem Platz. Auch nicht mit diesen flotten Sprüchen, sondern in diesem erkämpften, erbetenen Wort, das du überlegst. Da will ich einen Brief schreiben, dieser Familie in Trauer. Da möchte ich noch einen Krankenbesuch machen. Das möchte ich diesen schwerkranken Leuten noch bezeugen. Am schönsten können sie sagen, ich kann auch nicht mehr weiter. Ich fühle mich wieder Hiob. Aber immer wieder fällt mein Blick auf Jesus. Und ich weiß, dass er sein Wort einlöst. Und dann werden sie auf einmal hören, dass die Leute sagen, das habe ich auch schon erlebt. Der Einzige, dem man in dieser Welt noch vertrauen kann. Und der Einzige, der uns nie enttäuscht. Sie können in der Bibel, wenn Sie weitermachen, ganz viele Bezüge noch finden vom Licht, das leuchtet und immer wieder bezogen ist auf diesen Herrn Jesus. Aber ich möchte noch an ein Lied erinnern, das wir immer früher gern gesungen haben. Noch dringt Jesu frohe Botschaft in die dunkle Welt. Und dann heißt, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, Problemfelder unseres Lebens zu beleuchten. Ich habe nichts gegen Eheseminare, ich habe auch nichts gegen Erziehungsvorträge. Aber manchmal würde ich sagen, so viele Probleme unseres Lebens würden sich ganz einfach lösen, wenn wir Jesus wieder als Licht in unser Leben hineinlassen und wenn das ganz hell bei uns leuchten ließe. Ich möchte noch beten. Herr, wir dürfen heute Abend auch das dir wieder sagen. Die Not der Dunkelheit und der Finsternis, die uns umfängt. Aber Herr, wir wollen auch jetzt, bevor wir dein Mahl feiern, bei dir ablegen, Schuld und Sünde. Und dir danken, dass du uns deine Gnade schenkst. Und dass du unsere Finsternis hell machst. Und du weißt es, was es bei jedem von uns jetzt ist. Aber deine Verheißung ist wahr und wir dürfen das erleben, wie wir plötzlich in deinem Licht den Weg sehen, den wir gehen können mit dir und wie wir geborgen sind in deiner großen Liebe. Herr, vielen Dank, dass du gekommen bist in diese Welt und dass du noch viel mehr jetzt zu uns kommst in diesen Adventstagen und bei uns einkehren willst. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Danke, Herr Jesus. Amen.